Und ich weiß nicht, ob euer Pastor jetzt gerade online mithört. Er hat gesagt, dass ich das tun würde, oder er hört es vielleicht später. Aber er war selbst gespannt, weil er hat mir das Thema angegeben. Das war ein bisschen aus einer Notlage. Ich werde es nachher noch sagen, weil er eben die Not, die Schwierigkeiten auch spiritueller Art kennengelernt hat. Vielleicht könnt ihr den Beamer anschalten. Also, und wir halten häufig Vorträge zu dem Thema Buddhismus, Esoterik und Christentum und haben deswegen eine Organisation, Gateway. Gate ist ja auch Tür. Und deswegen ist das uns ein bisschen eine Vision. Natürlich denken wir an Jesus, die Tür. Aber es gibt viele andere Türen, die in anderen auch spirituellen Bereichen hineinführen. Und da will ich auch ein bisschen einen Vergleich stellen. Jesus sagte dann einmal, ich bin die Tür, und ich will einen Vergleich suchen mit fernöstlichen Angeboten wie Mandalas und Meditation. Und das ist eben, was Edmund angegeben hat, weil er merkte, seine Kinder werden da schon irgendwie mit in Berührung gebracht in den Schulen. Und das ist überall. Nun, das werde ich noch aufdecken. Also die Tür im Vergleich zu fernöstlichen Angeboten. Nun ist es so, dass Gott selber im Alten Testament sich schon einmal dem Mose offenbarte. Mose war ja in der Wüste und sah dann, nachdem er schon 40 Jahre die Schafe gehütet hatte, sah dann einen brennenden Dornbusch, und das war nicht besonders, aber den Busch verzehrte nicht. Und da dachte er, da muss ich mal schauen. Und dann sprach Gott aus diesem Feuer. Und dann fragte Mose irgendwann, wie ist denn dein Name? Und dann sagte Gott, ich bin, der ich bin. Und legte so den Grund für sein Name, eine Neuoffenbarung dieses Namens, ich bin, der ich bin. Und so machte Gott sich in diesem Wort, was einerseits statisch aussieht, ich bin eben, der ich bin, aber es ist auch in diesem hebräischen Ausdruck, wie es in dem Alten Testament steht, ein Ausdruck für etwas ganz Dynamisches. Sowas wie, ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde. Ich werde einerseits mich immer wieder als der Gleiche zeigen, aber andererseits auch immer wieder ganz neu und frisch, ganz überraschend. Und die Menschen hatten es da immer wieder mit zu tun. Die Propheten lebten damit, denn sie offenbarten Gott immer wieder etwas anders, sodass die Menschen überrascht waren. Die Menschen haben die Neigung, Gott irgendwie festzupinnen und sagen, so ist er und anders darf er nicht sein. Das ist dann ein Götze. Gott ist Gott. Und er will in dem Sinne nie wie ein Götze, wie ein Automaten betrachtet werden. Er ist völlig eigenständig und hat alles ins Leben gerufen, was eigenständig ist. Somit ist er Quelle von aller Eigenständigkeit, und Gott hat sich damit dem Mose auch kundgegeben. Ich bin, der ich bin. Und Jesus, nun, er war ja Gott und kam durch diese enge Tür, den Gebärmuttermund, in diese Welt und wurde Mensch, lebte unter uns und fing dann, als er anfing zu lehren, der Öffentlichkeit auch an, sich selbst kundzunehmen, zu geben, und hat dann immer wieder auch dieses Ich Bin in den Mund genommen. Und die Menschen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die wurden ganz nervös, weil da schon diesen Gottesnamen Ich Bin, der ich bin, drinsteckte. Und er klar machte, ich bin Gott. Aber er machte das verschiedentlich klar. Er sagte zum Beispiel, ich bin die Tür. Nun, zu diesem Ich Bin-Wort möchte ich heute praktisch sprechen. Ich bin die Tür. Wir finden also diese Sache in Johannes Kapitel 10. Ich will erst ein paar Verse lesen, tut ihr das auch mit ableuchten? Ich lese aus Johannes 10 erstmal die ersten zwei Versen. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jawohl, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Nun, Jesus fängt ja erst so an in seiner Ansprache und möchte jetzt ein Bildwort uns erläutern, was mit Hirte der Schafen zusammenhängt. Und er sagt, diese Hirte ist durch diesen einen Tür hineingegangen zu den Schafen. Aber als er das ein bisschen entfaltet, ich möchte das jetzt nicht aufgreifen, aber dann merkt er, die Menschen verstehen es nicht. Die haken ab. Und dann merkt er, ich muss noch ein anderes Ich-Bin-Wort vorschieben, bis ich dann danach weitergehen kann und dieses Ich-Bin der gute Hirte entfalten kann. Und dann lesen wir in Johannes 10, Vers 7, da sprach Jesus wieder. Also nun kommt wieder, wahrlich, wahrlich. Das sagt er immer, was ganz Wichtiges ist. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Nun, das ist das schlichte Bildwort Jesu. Ich bin die Tür. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du dich somit als Gott offenbartest, in diesem Ich Bin, aber auch klar machtest, dass du Zugang bieten möchtest zu den Bereichen Gottes. Ich bitte dich darum, dass du uns selber hilfst, durch deinen Geist zu verstehen, was hier gemeint ist. Und dass wir das anwenden könnten in unser Leben. Herr, erläutere du selbst uns dein Wort. Amen. Die Tür, nun, ist ja immer ein, man könnte sagen, ein Zugangsbieter oder Anbieter. Ihr seid ja alle durch diese Tür hineingekommen, erstmal durch den Eingangstor und durch diese Tür, weil ihr wahrscheinlich in diesen Raum sein wolltet. Freiwillig oder nicht, ist dargestellt, aber ihr seid jetzt hier reingekommen und nun seid ihr in diesen Raum. Ihr seid aber durch die Tür gekommen. Und diese Tür von dem Raum dort hat Zugang zu diesem Raum geboten. Wenn wir nun die Voraussetzungen des Ich-Bin-Wortes Jesu, ich bin die Tür, nochmals angehen möchten, weil es gibt zu diesem Wort Voraussetzungen, die wir manchmal übergehen. Wir gehen, lesen das, ja, Jesus die Tür und wir gehen durch und so, ist alles prima. Aber es sind so viele Dinge geschehen vorher, dann sehen wir als erstes, dass Gott zunächst mal den Raum des Himmels verließ und durch eine Tür in diese gefallene Welt kam. Das musste erst geschehen. Zweitens war es dann so, dass es ja nett war, dass Gott in diese Welt gekommen war, aber wenn er nicht in unser Herz kommt, dann verändert sich hier nichts. Und das ist die zweite Tür, die Gott durchschreiten will, oder Jesus, er will, man könnte sagen, seiend in diese Welt, die Tür unseres Herzens durchschreiten und in uns kommen und in uns Wohnung beziehen. Und dann kommt eigentlich das, was wir jetzt danach angehen wollen, dass wir dann durch die Tür, genannt Jesus, von diesem Bereich, dieser Welt, in den Bereich Gottes, sein himmlisches Reich kommen können. Das wollen wir dann nachher ansprechen, aber ich möchte erstmal diese beiden Voraussetzungen ansprechen, dass Gott als erstes in die gefallene Welt hineinkam und wir lesen das, und das singen wir ja auch in Psalm 24, wir kennen dann dieses Lied, macht hoch, Tür, Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Nun, da wird, ist die Rede davon, das ist mit Weihnachten häufig gesungen, da feiern wir ja, dass Gott tatsächlich den Raum des Himmels verließ und eine Tür durchschritt und in diese Welt kam. Und das ist buchstäblich, was ich vorher sagte, diese ganz kleine Tür, wodurch wir alle gekommen sind. Die Tür des Muttermundes. Dadurch sind wir alle in diese Welt gekommen. Und auch Gott, auch er kam durch diese enge Tür und lebte unter uns. Nun, wir lesen das nochmals, Psalm 24, Vers 7, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. dass der König die Räder einziehe. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Nun, das ist ein Lied, was das ja schon voraussagt, dass Gott eben diese Tür, diese Welt hineinschreiten wollte. Dann lesen wir Johannes 10, Vers 1, wir haben das schon gelesen, da sagt Jesus, ich sage euch, wahrlich, wahrlich, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Nun redet hier das Wort nicht über die Welt generell, sondern über Schafhürde. Nun, was könnte nun damit gemeint sein? Wenn wir dieses Wort Schafhürde in Vers 16 noch einmal lesen, Johannes 10, da lesen wir dann, dass Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind, aus diesem Stall. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Nun, einmal ist von Schafhürde oder von Stall die Rede, und dann nochmal von anderen Schafe. Nun, welchen hat Jesus damit gemeint? Die andere Schafe? Wer sind das? Wir, ja, wir. Wir, die Heiden, die Nichtjuden, die nicht zuvor von Gott erwählt wurden. Kann das sein? Könnt ihr das so verstehen? So ein bisschen, ja? Aber nimm es nochmal von mir an, also kannst du mal ein bisschen studieren und dann kommt ihr darauf, dass hier die anderen Schafe zunächst mal nicht die Juden waren. Und die erste, dass er in diese Schafe, Jesus sagte ja erst, ich bin gekommen zu retten die verlorenen Schafe des Volkes, des Hauses Israel. Ja, das ist die eigene, die Gottes Schafhürde. Nun, er sagt, ich bin in zwei Hürden gekommen, aber sie sollen zu einem werden. Ein Schafherde und ein Hirte. Nun, wunderbare Sache. Das heißt, Juden, Heiden in einer Gemeinde, wenn sie Christen werden, wenn sie durch die Tür gegangen sind. Das ist, was Jesus hier klar macht. Zweite Voraussetzung dieses Ich-Bin-Wortes ist, dass Gott oder Jesus in unser Herz kommt. Offenbarung 3,20, ich lese das auch immer wieder mit Menschen, drückt genau diese Tatsache aus. Da sagt oder schreibt Jesus an diese Gemeinde in Laodicea, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Also das ist einfach ein Bildwort, was wir, ja, man könnte sagen, mit der Tür unseres Herzens vergleichen können. Jesus steht davor und er ist ein Gentleman. Er tut nicht einfach diesen Tür eintreten und sagen, hey, hier bin ich. Nein, er klopft an. Du musst die Tür deines Herzens aufmachen. Und das ist ein ganz wichtiger. Denn Jesus macht an der anderen Seite klar, dass auch Diebe und Räuber kommen. Und die sind nicht Gentlemen. Wenn da nur ein klein bisschen Tür oder vielleicht ein kleines Riss in dem Fenster aufsteht, dann reißt sie das Fenster auf und sind rein. Und wenn wir irgendwelche Fenster in unser Leben aufstehen lassen, dann sind sie schon rein, bevor wir es wissen. Und auch bevor wir es wollen. Jesus geht nicht an unserem Wille vorbei. Wenn wir nicht die Tür öffnen, kommt er nicht. Wir müssen es wollen. Jesu kommen ist in dem Sinne an unserer Seite freiwillig. Und das macht er klar. Wenn du es schon ein bisschen ahnst von der Realität Jesu, der Sohn Gottes, der Gott selbst in Fleisch geboren wurde, wenn du diese Realität ahnst und schon was von gehört hast, schon seine Stimme somit etwas kennengelernt hast, dann weiß. Es ist an der Zeit, dass du die Tür deines Herzens auftust und dass du ihm hineinlässt. Und wenn du die Tür aufmachst, dann kommt er. Das ist sein Geschäft. Er wird es tun. Aber ganz gewiss. Und er wird mit uns Gemeinschaft haben. Das ist eben das Wort des Essens. Gemeinschaft miteinander. Nur Manchmal haben wir auch in unserem Dienst die Gelegenheit, Menschen anzusprechen und zu fragen, hey, du hast nun ein bisschen von Jesus gehört, willst du Jesus dann aufnehmen? So haben wir manchmal nach Vorträgen wirklich die Gelegenheit, nächstes Bild hier, ein Mädchen, wo ich damit gebetet habe, sie wusste gar nichts von Jesus, kam mehr aus dem Osten, hatte überhaupt keine Erziehung christlicher Art gehabt. Und dann habe ich ihr ein bisschen über Jesus angesprochen nach dem Vortrag, wir hatten schon was von ihm gesagt und sie war irgendwie interessiert. Ich sage, ja, willst du den Jesus dann aufnehmen? Ja, wollte sie schon. Ich sage, dann können wir beten. Ja, ganz schlicht, ja. Es ist gar nicht so mit Pupapo, es ist einfach, wenn man merkt, ja, er spricht, dann können wir das ja machen und sagen im Gebet, ja, Jesus, ich öffne dir meine Tür, komm bitte hinein. Das haben wir gemacht und dann weiß man ja nicht, wie es weitergeht. Denn, ja, es ist dann die Frage, ob sie Jesus auch reinhalten wollen, ja, ob das ja auch wirklich von ganzem Herzen war. Nun, das Mädel ist irgendwie weitergegangen, sie hat danach viele Fragen gehabt. Ich bin auch irgendwann mitten in meinem Leben zum Glauben Jesus gekommen. Ich wusste nichts von ihm. Danach habe ich viele Fragen gehabt. Ich muss noch viele Fragen stellen und auch noch beantworten bekommen. Denn es war mir alles ein bisschen komisch. Was soll ich da mit diesem Jesus tun in meinem Herzen? Ja, das müssen wir dann wissen. Das müssen wir dann lernen. Und wenn das nicht wächst, dann schwuppt die da, merken wir es gar nicht. Und wir haben keine Aufmerksamkeit. Es ist gar keine Realität mehr, dass Jesus in mir wohnt. Es muss einmal weitergehen. Nun, das fängt ja so an, dass Jesus selbst sagt, Johannes 1, Vers 11, da sagt er, Jesus kam in sein Eigentum. Nun, wenn er Gott war, dann ist die ganze Welt sein Eigentum gewesen. Und die Seinen, noch mehr, noch enger gesagt, die Juden, die waren noch mehr die Seinen, das war seine Verwandtschaft, fleischlich gesehen, nahmen ihn nicht auf. Aber die ganze Welt nahm ihn nicht auf. Das tun wir auch mit Weihnachten im Spiel, da klopfen die Eltern schon an die Tür und es ist kein Raum in der Herberge. Also sie nahmen ihn nicht auf. Deswegen musste er in den Stall geboren werden. Wie viele ihn aber aufnahmen, das war die andere Richtung. Es gab welche, die es doch taten. Denen gab Gott Macht, Gottes Kinder zu werden. Da kam eine neue Vollmacht, nämlich dadurch, indem wir ihn aufnahmen, werden wir in eine andere Realität versetzt. Wir werden dann nicht mehr zu Kinder unseres leiblichen Eltern, sondern wir werden Kinder des himmlischen Vaters. Und so kommt etwas ganz Neues hinein, das müssen wir dann erstmal auch erkunden, denn wir sind von da an neu geboren. Und wie ein Baby in dieser Welt, wo da ist und sich noch nicht so richtig gut bewegen kann und rumspaddelt und schreit, so ist es auch im Geistlichen. Und wenn wir da nicht die richtige Nahrung bekommen, kann es sein, das Baby geht ein. Aber das ist einfach der Vergleich. Also geistlich gesehen müssen wir Nahrung bekommen, geistlicher Art, sonst dann geht das Baby wieder. Ja, naja, gut. Leider so. Ja, also wir lachen, aber in Afrika ist das eine Realität. Ja? Also wenn da keine Nahrung ist, dann kriegen die Kinder nichts mehr. Sagen die Eltern, wir haben erst zu essen, Kinder können wir neue machen. Das klingt hart, ja? Aber was tun wir, wenn wir überhaupt nichts zu essen haben? Ja? Dann müssen wir irgendwelche sterben lassen. Ja? Und dann sagen die Eltern, ja gut, wir sind verantwortlich, wenn wir nicht da sind, wenn auch wir die Kinder, die Eltern, aber wir sterben, dann haben die Kinder auch niemand dazu. Also muss man uns überlegen, wir können uns das gar nicht vorstellen. Aber das ist geistlich gesehen genau so. Nun, das Dritte ist nun, dass wir eben zu Gott kommen. Nun kommen wir zu diesem Bild, wo ich bin, die Tür. Wir kommen eben zu Gottes Reich. Jetzt überspringen wir dann ein Bild und kommen dann eben zu diesem Vers noch einmal. Ich will es lesen. Johannes 10, Vers 7. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Nun nochmals, wenn wir dieses Ich-Bin-Wort weiter betrachten wollen, wollen wir Tür als Zugang nochmals durchnehmen und uns dabei drei Fragen stellen. Wenn ich durch eine Tür schreite, dann gehe ich, weil ich häufiger meistens dahin gehen will. Das heißt, ich frage mich erst, wohin denn? Das ist einmal das Erste. Wenn ich durch die Tür gehe, dann frage ich, wohin? Das ist das Erste. Zweite, wodurch? Ja klar, durch die Tür, aber wir wollen das doch ein bisschen erläutern, was die Bibel darüber sagt. Und dann als Drittens, wenn wir durchhergetreten sind, hier sind, kann es ja sein, dass wir uns auf einmal an den Räumen erinnern, wo wir vorher waren. Die Straße sind wir hier gekommen oder noch in unser Bett. Ja, war auch schön und vielleicht kriegen wir dann Sehnsucht, wieder zurück ins Bett zu gehen oder was. Ja, also man weiß ja nicht. Also all diese Gedanken können kommen, aber es muss ja auch ein Vergleich sein von einem zum anderen Raum und sagen, okay, ich weiß ja auch, ich bin jetzt hier, aber dadurch kann ich auch rückwirkend denken an dem, wo ich hergekommen bin. Und erstmal, wohin denn? Nun, es ist ganz deutlich, dass Jesus selber das klar machte. Er formulierte das Ziel des Christus, des Christentums eigentlich. Das Ziel sagte, er sei Gott der Vater. Und er behauptete, er selber sei der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, das werden wir nachher ansprechen. Aber das Ziel nochmals, Gott der Vater. Und nun müssen wir wissen, dass es viele andere religiöse Vorstellungen gibt, die auch irgendwie von Gott reden, aber nicht von Gott dem Vater. Zum Beispiel Moslems, wenn wir den fragen würden, ist Allah Vater, dann würden wir sagen, geht nicht. Viel zu familiär. Allah hat auch keinen Sohn. Also müssen wir sagen, Allah ist nicht gleich Gott Vater. Also haben Moslems ein anderes Gottesbild. Sie gehen zu einem anderen Ziel. Und es ist wichtig, dass wir das uns vor Augen nehmen. Wenn wir uns Gedanken machen, welchen Weg will ich geistlich, religiös gesehen gehen, dann muss ich fragen, wo will ich letztendlich hin? Was ist das Ziel? Nun, wenn ich zu Gott, dem Vater, kommen will, dann sagt Jesus, nun, das geht nur durch ihn. Aber auch andere, auch die Esoterik hat ein Weg, und sagt dann ganz salopp, subtida, der Weg ist das Ziel. Also, hört sich ja irgendwie super an. Sie meinen damit, also probier doch einfach mal spirituell zu praktizieren, mal ein bisschen dies, ein bisschen jenes. Du kannst auch Jesus hinzunehmen und ein bisschen Buddha und dann Brahman und dann von Moslems doch was oder von alles was, ja. Mach eine schöne Mischung. So spirituell, wie es nur geht, und dann bist du auf dem Weg und dann bist du schon am Ziel. So behaupten sie. Nun, das ist irgendwie ganz eigenartig. Alle Religionen behaupten, ein Weg zu einem von ihnen formulierten Ziel zu sein. Und weil die Esoterik das ablehnt, sagt sie einfach, okay, egal, wir reden nicht über ferngelegene Ziele, das Ziel ist hier in dieser Welt. Gott ist sowieso hier in dem Kosmos. Er ist in Bäumen, in Pflanzen, in der Natur. Deswegen gehen viele nicht mehr in einen Gottesdienst, sondern sie gehen in die Natur. Und manche gehen dann weiter, gehen im Wald und umarmen Bäume. Und sagen, da kommt die göttliche Kraft in mir. Das meinen sie ernst? Oder setzen sich hin und meditieren wie diese Frau unter einem Baum und sagen sich, öffne mich für Gott, das Göttliche. Ich übe Meditation aus. Nun, in diesem Heft heißt es, neue Wege zu altem Wissen, Gelassenheit, Ruhe und Glück. Nun, das ist ein Riesenthema in unserer Zeit, die da so hektisch ist. Viele halten es mit der Mystik. Und sagen auch, früher gab es christliche Mystiker, die haben eine Verschmelzung mit Gott oder mit dem Göttlichen oder wie sie auch nannten, gesucht. Das Ziel der Mystik ist es, eine Einheitserfahrung zu machen, ohne eine Form von Dualität. Das wird genannt Unio Mystica. Am Ende bleibt, das sind christliche Mystiker, gibt ja auch Mystiker aus anderen Religionen, am Ende bleibt weder ich noch Gott, alles fließt zusammen in eine umfassende Einheit. Nun, wir merken, dass hier Gott ja wie etwas Fließendes, was Strömendes, was Energetisches gesehen wird. Und wir können uns, indem wir uns schlicht dafür öffnen, so vorstellen, dass das durch uns fließt und so weiter. Wir müssen allerdings wissen, wenn wir über Meditation sprechen, und Meditation war ein wichtiges Ding, der Edmund, euer Pastor, hat mir das angegeben, er hat mir ein paar Bilder geschickt, ich werde es nachher noch zeigen, und er sagt, das kriegen meine Kinder in der Schule hier. Martin, was soll ich davon halten? Dann habe ich ihm ein paar Tipps gegeben, und sagte, ja Martin, da musst du überpredigen, das müssen alle wissen. Es gibt ja mehrere mit Kindern und so weiter, und vielleicht haben sie dasselbe schon gemacht. Nun, okay, dann habe ich gesagt, dann machen wir das. Und so bin ich darauf gekommen, dann eben das Thema Meditation auch zu erwähnen, weil Kinder werden angehalten, in den Schulen meditative Praktiken zu machen. Ich werde noch genau zeigen, wie das vor sich geht. Aber erstmal, theoretisch über Meditation gibt es zwei Hauptrichtungen. Eins könnte man mit Kontemplation übersetzen. Und hier geht es darum, dass man nachsinnt oder nachdenkt über etwas. Das heißt, dieses Nachsinnen ist, dass man sich zwar ruhig hinsetzt, aber nicht die eigenen Gedanken ausschaltet, sondern wirklich über ein Thema nachdenkt. Das könnte auch Gott sein, oder sein Wort, oder ja, bestimmte Dinge, könnte christlich gesehen auch so sein. Und das ist etwas, was auch in der Bibel steht. Zum Beispiel Joshua wurde angehalten, Tag und Nacht nachzusinnen über Gottes Gesetz. Tag und Nacht nachsinnen. Im Lateinischen heißt das auch meditare. Das heißt, diese Art der Meditation ist biblisch. Nun, die zweite Form, die wir auch in den fernöstlichen Praktiken finden, wird auch so beschrieben, beide Formen werden auch nebeneinander praktiziert, je nach, man könnte sagen, Fortschritt spiritueller Art, ist die Versenkungsmeditation. Hier geht es darum, eine Einheitserfahrung zu machen oder sich aufzulösen in all oder nichts. Nun, hier merkt man, dass es einen Schritt weiter geht. Hier geht es nicht darum, dass man aktiv nachdenkt, sondern vielmehr die eigenen Gedanken ausschaltet. Und dann in diesem Ausschalten zu so einem Bewusstseinszustand zu kommen, dass alles einem wie eins vorkommt. Dass man nicht mehr in Dualität ist, sondern meint, ich und Gott, ich und diese Welt sind alle eins. Nun, es gibt einen besonderen Mystiker, der Meister Eckhart, der wird von vielen zitiert, von Esoterikern, von Buddhisten, auch von manchen Christen. Und der hat im Mittelalter schon diese Richtung eingeschlagen und der hat mal gesagt, darum bitte ich Gott, dass er mich Gottes quitt mache. Dass ich, man könnte sagen, ganz aus ausgeglichen bin mit Gott. Und dann sagte er, denn mein wesentliches Sein ist oberhalb von Gott. Ups, was sagt er da? Oberhalb von Gott. Und dann meint er noch aus diesem Stand oberhalb von Gott, sich als sein eigener Schöpfer zu erkennen und sagt dann, ich war Ursache meiner selbst. Wahnsinn. Ich bin mein eigener Schöpfer. Nun, wir sehen, wie weit Mystik in dem Sinne gehen kann, wenn man sich darauf einlässt, dann ist den Schritt dahin zu sagen, ich bin Gott, eigentlich das Ziel. Und können wir das in der Bibel sehen? Ja, das können wir sehen. Aber an welcher Stelle? Nun, ganz am Anfang der Bibel, da heißt es, dass eine Schlange zu Eva sprach und eine der Worte, die sie dann Eva zusprach, war, ihr werdet sein wie Gott. Nun, mir scheint, dass es in diese Richtung geht. Diese Verschmelzung geht ja dahin, dass man eins wird und dann sagt als Ergebnis, ich bin Gott, ich bin mein eigener Schöpfer und dann ist alles klar. Dann ist man selber Gott und braucht nicht mehr einen auswendigen Gott, einen Gott, der mich letztendlich eigentlich gemacht hat. Der Schöpfer immer über mir steht. Und das Ziel ist nicht, dass ich eins werde mit Gott, sondern dass ich mit Gott in Begegnung komme. Zu ihm in Beziehung stehe, nicht Vereinigung. Auch im Hinduismus sehen wir das und das auch in Yoga. Da heißt es, dass es darum geht, eine Verschmelzung des innergöttlichen Atmans, die Seele, mit dem kosmischen Brahman vorzunehmen. Und dieses heißt dann Erleuchtung, Nirvana oder Samadhi oder auch übersetzt Vereinigung mit Gott. Und hier geht es genau um das Gleiche, diese Verschmelzung. Im Buddhismus heißt dieser letztendliche Zustand, Erleuchtung, Buddha, Nirvana, Zustand der Leere, ist völlig aufgelöst sein. Und das wiederum ist auch ein anderes Ziel. Der Dalai Lama machte das klar, dass eben dieses Ziel genannt Erleuchtung mit Gott nichts zu tun hatte. Er sagte einmal, da jedoch der Buddhismus keinen Schöpfer, Gott oder persönlichen Erlöser kennt, warne ich vor Leuten, die sich buddhistisch-christlich nennen. Hier sagt es klar, wir Buddhisten haben mit dem Schöpfer nichts zu tun. Wir haben ein anderes Ziel. Diese Erleuchtung, diese Verschmelzung, nun, das ist etwas, was jenseits oder was anders ist als Gott und die Begegnung zu ihm. Deswegen ist es so wichtig, nachzufragen. Nun, wo will nun die Bibel, dass wir hinkommen? Ich möchte noch einmal diesen Versen eins nach dem anderen lesen. In Johannes 10, Vers 7 lesen wir dann als erstes, ich bin die Tür zu den Schafen. Und als ich das las, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bin ich durch Jesus hindurchgeschritten und in den, als erstes stehe ich doch im Himmel. Ich muss doch irgendwo erleuchtet sein, auf Wolke 7 schweben. Das war ja mein Gedanke, es muss mir nur gut gehen. Das heißt, durch die Tür, danach ist alles glatt. Kein Leiden, keine Schwierigkeiten und so weiter. Aber was heißt es jetzt hier, die Tür zu den Schafen? Nun, was meint er damit? Ich meine nicht buchstäblich Schafen, aber er meint damit, dass wir Christen eben als Schafe bezeichnet werden. Und nun kommen wir hindurch durch Jesus und was hören wir? Ein Haufen Geblöcke. Und der eine blökt dies und der andere blökt das. Und es ist ein großes Gegeneinander und manchmal denkt man, das kann man nicht wahr sein. Ich muss sagen, als wir damals Christen wurden, sind wir in unterschiedliche Kirchen hineingegangen und der eine hat ein bisschen da geblöckt und der andere da. Und dann, wow, welche sollen wir nun hören? Das ist ja gar nicht so leicht. Denn es gibt so viele unterschiedliche Gruppen und alle meinen, sie haben den rechten Weg. Und das ist schwierig. Aber was macht Schafe nun positiv gesehen aus? Nun, Schafe sind erstmal ziemlich unbeholfen, das heißt, wenn sie umfallen auf den Rücken, ja, kommen sie selbst gar nicht mehr hoch. Ja? Und brauchst einen Schubs, ja? Brauchst einen Hirten. Ja? Also ganz unbeholfen. Ja? Aber was ihnen ausmacht, ist, dass ein Schaf nur auf die Stimme seines Hirten hört. Und das ist wirklich so. Hat mal eine Gruppe Jugendlichen ausgetestet, ein Mann, der hat ein Schaf gehabt, hat von klein an das Schaf zu Hause gehabt und das Schaf hieß Lisa. Manchmal ging er sogar mit seinem Schaf spazieren. Und haben die Kinder jetzt, vom Christcamp war das damals, haben eben diesen Mann eingeladen, der Leiter des Christcamps hat dann auch gesagt, ich mach mal mit und da war Lisa, da war da ein bisschen Grasen und dann hat der Leiter vom Christcamp gesagt, also Lisa, komm her. Lisa hat sich nicht gerührt. Nochmal Lisa! Nein, nichts. Und dann hat sein Freund gesagt, ist ein Schaf, das ist ja wahr, du rufst du mal dein Schaf. Und hatte nur ganz locker gesagt, Lisa, ups, guck's auf. Trappel, trappel, trappel. Da stand es, bei Fuß. Und so war es einfach. Da hatten die Kinder alle mitbekommen, ja, das Schaf hört nur auf diese eine Stimme. Und auch die andere Stimme kann auch seinen Namen sagen, aber es erkennt an dem Ton, dass es nicht der Hirte ist. Nun dann zweitens, deswegen, als wir wenn er sagt, ich bin die Tür zu den Schafen, müssen wir wissen, dass wir hineinkommen und vielleicht nicht so sehr auf alles Geblöken links und rechts hören, aber miteinander lernen, auf die Stimme des Hirten zu hören. Ja? Das ist ja vielleicht die Botschaft hier. Zweitens, ich bin die Tür, Vers 9a, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und rettet. Ja, okay, selig, rettet. Das ist ja, was ich ja mir erhofft hatte, endlich selig. Endlich bin ich angekommen. Und es ist so. Nun müssen wir wissen, dass dieses Angekommen, dass dieses Errettet auch voraussetzt, dass ich vorher verloren war. Dass dieses errettet bedeutet, dass ich ohne den Hirten, wenn ich es noch so probiere, gut voranzukommen im Leben, dass ich nicht zurechtkomme. Das gehört zu der Errettung. Ich muss mir in dem Sinne ganz dem Hirten ausliefern, ihm ganz und gar folgen. Da liegt meine Seligkeit. Die Seligkeit liegt in der Person Jesu Christi. Und ich werde nachher noch sagen, durch ihn eben zu Gott. Nun, das ist das Himmlische, was dann folgt. Vielleicht eben kurz das nächste Bild. Da geht es eben dahin zu diesem schönen Himmel. Ja gut, so, das ist natürlich Pipifax. Aber danach, das ist ja natürlich jetzt so, wie es hier aussieht, aber danach ist eben Gott im Himmel. Aber zwischen Himmel und Erde gibt es einen Bereich Geister, Mächte, Dämonen, Kräfte. Wir müssen wissen, dass wir dort ankommen müssen. Und dass zwischen diesem hier auf dieser Welt und das Ziel Himmel wirklich eine Hürde da ist. Und wir kommen nur hindurch, wenn wir auf dem Hirten hören. Drittens, einmal zurück noch zu dem letzten Bild, Johannes 10, 9b, und wir werden ein- und ausgehen und wir werden Weide finden. Das ist vielleicht für fortgeschrittenere Schafe. Denn eingehen zum Himmel, ja wunderbar, da kriegt man Nährung geistig gesehen. Eingehen in eine wunderbare Gemeinde, wo alles stimmt. Ob es das gibt, weiß ich auch nicht, aber es ist eine Hilfe, wenn wir zusammen miteinander auf Jesus schauen. Ja, eingehen, aber dann aus dem Himmel, aus dem Reich Gottes, in diese Welt hinein. Aus der Gemeinde, in meinen Alltag, zur Schule, meine Arbeitsstelle, wo Menschen mich feindlich gesinnt sind, wenn sie wissen, dass ich Christ bin. Das bekommen sie schon bald mit, wenn du es ihnen auch sagst. Ja, das soll sie auch machen. Aber ist ja manchmal ganz schön lästig. Und da zu sein und auch da zu stehen, auch noch da Nahrung zu finden, das ist, was Jesus selbst auch wahrmachte. Wir lesen in Johannes Kapitel 4, es ist dieses Gespräch zwischen Jesus und der Samariterin, wie Jesus ihr das klar macht, dass er der Erlöser ist, dass er der ist, wodurch Israel und alle Menschen, sie war ja Samariterin, auch Errettung bekommen konnte. Und dann sagt er Johannes 4, 34 zu dieser Frau, zu seinen Jüngern, sagt er, meine Speise ist die, also die Jünger, die verstehen das nicht, dass er mit der Frau redet, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Das ist Speise. Und es ist Gottes Wille, dass wir hinausgehen in diese Welt und anderen Menschen das Evangelium erzählen. Das ist Gottes Wille. Wenn wir das tun, dann werden wir auch dort Weide finden. So sagt hier das Wort. Und das müssen wir lernen. Wenn wir mal schauen, wie Paulus, nun kommen wir von dem Wohin zu dem Wodurch, das deutlich macht in Römer Kapitel 5, ab Vers 2. Da heißt es, durch ihn, durch unseren Herrn Jesus Christus, haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in die wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wir rühmen uns also nichts dieser Welt. Nichts. Wir rühmen uns nie, keine Errungenschaften, noch so gut gemeint in dieser Welt. Wir rühmen uns diese zukünftige Herrlichkeit, die Gott geben wird. Diesen rühmen wir uns. Dann Römer 5, Vers 3, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Ausharren bringt. Ausharren, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Das heißt, wir haben eine Hoffnung auf zukünftige Herrlichkeit. Diese Hoffnung wird gestärkt, indem wir Nahrung finden in dieser Welt, indem wir in dieser Welt demnach Nahrung finden, dass wir in Bedrängnis stehen. Und bedrängt werden und lernen in diesen Bedrängnissen auszuharren. durchzuhalten und dass wir uns dann bewähren. Und dadurch wird diese Hoffnung konkret gestärkt. Das ist der Weg, den Jesus hier beschreibt. Das Ziel ist klar, ist Gott dem Vater, ist im Himmel. Zweite, wodurch geht es dann? Nun müssen wir ein bisschen schneller, das zweite Punkt, da wollte Edmund Jr. gerne, dass ich jetzt kurz über Mandalas was sage. Weil das mussten ja seine Kinder anmalen und da wurde auch was dazu gesagt. Ich möchte das kurz aufdecken. Mandalas werden häufig gelegt in Form von feinen farbigen Sand, das machen dann Mönche. Ein Mandala, und jetzt schalten wir das schnell rüber, Mandala ist eigentlich eine Abbildung einer kosmischen Realität oder Welt. Im Sinne des Buddhismus. Das heißt, das Bild ist nur eine, ja man könnte sagen, Zugang, eine Tür zu einer kosmischen Welt. Diese Sandmandalas werden wieder vernichtet, der Sand wird dann zusammengefegt und in den Fluss geworfen. Das soll dann zur Verbreitung der buddhistischen Lehre dienen. Aber nochmals, Mandala, Abbildung einer kosmischen Welt oder Realität, aber hier im Westen sind das natürlich keine tibetischen Mandalas, sondern es wird gesagt, es sind moderne Mandalas. Und im Zentrum des Mandalas wohnt das Selbst, wohne ich. Lehrer sagen, wenn Kinder Mandalas malen, kommen sie zur Ruhe, kommen sie zu sich. Und sie meinen, da wohnt das Gute, das ja, was in Ordnung ist. Nun überspringen wir ein Bild, da will ich kurz zeigen, was mir Edmund gezeigt hat, ist eben so, wie die Kinder das jetzt bekamen. Also das bekamen seine Kinder mit nach Hause. Und lesen wir mal, was darunter steht. Meditation. Mit Mandala im Zusammenhang mit Meditation gebracht. Wir hören das sanfte Geräusch des Windes, der über den See hinweg streicht. Der Wind ist kostbar, denn alles, was auf der Erde lebt, atmet dieselbe Luft. Wir teilen uns mit jeder Pflanze, jedem Tier, jedem Menschen denselben Atem. In der Luft ist der erste Atem, den das Baby erhält, wenn es auf die Welt kommt. Und in der Luft steckt der Lebensgeist für jedes Kind und jeden großen Menschen. Ups. Nun hört das sich ganz niedlich an. Ja? Aber wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, ist das was ganz Gefährliches, was hier steht. Ich will das mal zeigen im Vergleich zu einem Bibelvers, die steht in Epheser Kapitel 2. Vers 1 und 2, da heißt es auch, ihr lebtet nach der Art dieser Welt, nach der Art des Kosmos, das ist das griechische Wort, was dahinter steht. Und dann heißt es, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit im Werke ist. Nun, diesen Geist, diesen Mächtigen, der in der Luft herrscht, ist wer? Satan ist der Widersacher Gottes. Und der herrscht in der Luft, der ist Geist, der ist am Werke. Und nun wurde jetzt nochmals vorher gesagt, dass die Kinder jetzt alle ihr Atem bekommen. Jetzt noch einmal zurück zu dem anderen Bild. Und da heißt es, dass in der Luft der Lebensgeist für jedes Kind ist. Bringen wir die beiden zusammen. Was wird dir gesagt? Kinder, schließt euch bewusst Satan an. Daher ist euer Leben. Nun, das Leben Satans ist vergänglich. Das Leben von uns Menschen ist vergänglich. Es geht alles vorbei. Wenn wir von dem Lebensgeist Gottes reden, das ist ein ewiger Geist. Wir müssen den Vergleich bringen, Gott ist im Himmel, wir Menschen auf Erden, dann gibt es eben der Geist in der Luft und im ganzen Heer des Himmels dazwischen. Wir überspringen jetzt zwei Bilder. Noch einmal die Frage, wodurch? Jesus sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht. Johannes 14, 6, wir haben es schon gelesen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater durch mich. Was meint er damit? Durch mich ist eben durch Jesus als Person, durch sein Leiden, durch sein Kreuzestod? Die Tatsache, dass er damit zeigte, leiblich gesehen, ja, er musste wie jedes Mensch auch sterben, da zeigte er eben die Tatsache, dass er auch ganz Mensch war. Aber weil er auch Gott war, stand er auf aus den Toten. Im Billy Graham Center mussten wir da in einem Raum praktisch, da war so eine Art ausgehauener Korridor, das war in Form eines Kreuzes und danach war es dann dunkel und da ging man hindurch und auf einmal kam man hindurch und was war da? Zack, das Licht war an. Und da stand Elke im Himmel. Nun natürlich ein bisschen gemacht, aber es war symbolisch zum Ausdruck gebracht, wodurch, durch Jesus, durch sein Tod. Aber noch eins, und das ist mir sehr wichtig, das nehmen wir vielleicht nicht zu ernst, wir nehmen es vielleicht zu salopp durch Jesus, aber was meint es? Durchzug, nicht Rückzug. Und das muss das Volk Israel lernen. Sie sind ja durch das Meer gezogen, wollten ins verheißene Land, aber bekamen Schwierigkeiten. Kamen mit allerhand schwierigen Dingen, mit Hunger, Durst in Berührung. Und was wollten sie? Zurück. Und das ist die Neigung des Volkes Gottes gewesen, von altes her. Und das ist auch die Neigung von Christen. Wir sind hindurch und dann merken wir, was Jesus eigentlich von uns verlangt. Weiter. Er sagt zum Beispiel, wenn du irgendwie Stress mit jemand hast und du kannst ihn nicht ausstehen, nicht sehen, dass du dich mit ihm versöhnen sollst. Das sagt er. Und manchmal gar nicht so leicht. Und manchmal brauchen wir auch Zeit. Manchmal brauchen wir viel Weisheit, das auch richtig anzusprechen. Aber er sagt es. Und wenn wir es nicht tun, wird er uns daran erinnern. Und wenn du es dann noch nicht tust, dann irgendwie, dann lebst du in Rückzug. Und schauen wir mal, was Hebräer Kapitel 10, Vers 39 darüber sagt. Da heißt es, wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Das heißt, zurückweichen. Man könnte sagen, aus dem Willen Jesu hinauszugehen, wird als feige beschrieben. Und wir dürfen uns das häufig mal zusprechen, Feigling. Aber bleib nicht dabei. Ergreif Jesu Hand mit ihm hindurch und bereinige, was zu bereinigen ist. Das heißt auch durch Jesus. Und nicht nur einmal sagen, ja Jesus, ich will mit dir. Es wird ganz konkret auch so gemeint. Nun kurz noch über das Woher. Und das ist ein Punkt, was am letzten kommt. Weil häufig ist es so, dass wenn wir erst hindurchgegangen sind und irgendwo anders angekommen sind, dass wir dann rückwirkend mal sehen, wo kommen wir eigentlich her. Geistig gesehen ist es so. Ich will es auch in meinem Fall kurz erklären. Ich bin ja Holländer. Habt ihr noch nicht gehört, ne? Brav so. Aber als ich jetzt das erste Mal nach Deutschland kam, und meine Frau ist ja Deutsche, wir hier rein, und ich hatte schon ein bisschen Deutsch gelernt und so weiter, und dann lebte ich hier ein Jahr, zwei Jahre, und ich dachte, wow, die Leute sind alle so deutsch hier. Also, und das war ganz eigenartig, ich hatte auf einmal einen Kulturschock. Also Holländer, die haben einen ganz anderen Humor, eine ganz andere Art, mit Dingen umzugehen. Das ist einfach so. Aber das hatte ich gar nicht gemerkt, während ich in Holland immer gewohnt habe. Dann bist du einfach Holländer und Holländer und Holländer. Aber erst wenn man hinausgeht, merkt man, oh wei, die ticken hier anders. Also dann merkt man seine Eigenart von zu Hause. Und das ist auch etwas, was hilft. Geistig gesehen ist es genauso, wenn wir hindurchgegangen sind und wir sind bei Jesus angekommen, wir lernen von ihm in seiner Begegnung, dass er zur gleichen Zeit uns auch immer wieder vorhält und aufdeckt, wie warst du vorher? Oder hältst du noch an dem fest, was vorher war? Bist du vielleicht noch nicht ganz hindurchgegangen? Brauchst du noch Hilfe, Vergebung, Versöhnung, Bereinigung? sind all Dinge, die da sind. Und das wird uns dann aufgedeckt, wenn wir uns bewusst werden, woher wir eigentlich gekommen sind. Paulus macht es an verschiedenen Stellen klar. Er sagt in Apostelgeschichte 26, 18, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott. Welchen Übergang? Oder 1. Thessaloniker 1, Vers 9, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, von den Abgöttern zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Oder auch Petrus, 1. Petrus 2, 9, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Nun, das sind Dinge, die wir nicht direkt wahrnehmen. Wenn wir Christen werden, dann scheint es alles so ein bisschen weiter zu gehen wie vorher. Aber die geistliche Realität ist krass unterschiedlich. Finsternis, Licht. Gewalt des Satans, Gott. Das ist die geistliche Realität. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir das geistlich lernen einzuschätzen und somit auch das Woher immer mehr als totale Finsternis einzuschätzen, auch wenn ihr christlich erzogen seid. Aber Jesus noch nicht richtig aufgenommen hat, ist all das, was ihr vielleicht getan habt, zwar gut gemeint, aber aus eigener Kraft doch schlecht gemacht. Es hat nichts genutzt. Und das nützt es noch immer nicht, wenn ihr aus eigener Kraft die Dinge angeht. Jesus sprach, als jemand einmal ihn fragte, du guter Herr, dann sprach er, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Er selber bezeichnet er selbst sich als Mensch und sagte, es gibt keinen Menschen, der da gut ist. Wenn er das schon sagte, wie von mir wir? Also wir müssen rückwirkend das Woher stellen, diese Frage danach, und dann feststellen, okay, da war nichts Gutes dran, aber auch gar nichts. Jetzt überspringen wir noch ein paar Bilder nochmal, das Johannes 10, Vers 1, wie er nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, dir ist ein Dieb und ein Räuber. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Das heißt, das war auch einerseits ich selber, ich war böse, ich war ungut, alle Seiten, aber ich stand auch unter einem Räuber. Der beeinflusste mich. Der hat mich tot gemacht, umgebracht, geschlachtet. Der hat meine Lebenskraft gestohlen. Und das war auch am Ende meiner Zeit, dass ich dann Buddhist war, wirklich spürbar und vielleicht in dem Bild auch ein klein bisschen sichtbar. Nun, ich war fertig, weil ich dort unter diesen Mächtigen stand. Und das Woher bedeutet auch wirklich, dass ich weiß, wie finster das war, wo ich damals drin steckte. Ich selber, aber auch die Mächte, wo ich unter beherrscht wurde. Das Woher noch einmal zum Schluss. Jesus sagt, Johannes 10, Vers 10, zweiter Teil, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus? Seid ihr eingestiegen? Habt ihn aufgenommen? Lebt ihr mit ihm? So ist ihr eine neue Schöpfung. Das ist eine geistige Realität. Komplett neu. Das Alte ist vergangen. Es ist wiederum eine geistliche Sache. Gott spricht es uns zu. Er vergibt. Er lässt das komplett in Ruhe. Das ist vorbei. Es ist vergangen. Auch wenn wir es nicht immer genau wahrnehmen. Aber von Gott uns so zugesprochen, das Alte ist vergangen. Siehe, kommt zu dieser neuen Sichtweise. Und diese neue Sichtweise steht im Glauben auf eine zukünftige Hoffnung. Es ist alles neu geworden. Und das ist eben ein Anker, den wir haben. Das ist das Woher, wohin. Woher, das Alte ist vergangen. Wohin? Nun, es ist alles neu. Die Auswirkungen werden noch kommen. Jetzt haben wir eine feste Hoffnung. Und wir vertrauen darauf, er wird es zu seiner Zeit vollenden. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen und wir beten noch. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du alles neu gemacht hast und hier uns zugesprochen hast, in dir ist das Alte vergangen. Wir müssen aber richtig verstehen, wie wir den Zugang finden durch dich. Wir müssen auch wissen, wohin wir gehen wollen, zu Gott, dem Vater. Wir bitten dich darum, dass wir das nicht nur recht verstehen, sondern auch ausüben. Und ich bete auch für Menschen, die vielleicht diesen Tür noch nicht durchschritten oder vielleicht kurz durchschritten sind und dann wieder zurückgegangen sind und nicht mehr ganz und gar verstehen, wo es darum geht. Herr, offenbare du dich ihnen neu oder jetzt zum ersten Mal. Gib, dass sie dich als Tür erkennen und dich aufnehmen. Dich wirklich in ihr Leben ganz und gar hineinlassen und dann anfangen, mit dir hindurchzugehen, bis sie ankommen zu dem, was du uns versprochen hast, lieber himmlischer Vater, bei dir zu sein, eine Herrlichkeit, die dann da sein wird, wie du es uns versprochen hast. Bitte, Herr, segne du uns allen und gib, dass wir uns nicht auf falschen Dingen einlassen und hilf, dass wir uns auch was einfallen lassen, dass wir unsere Kinder schützen und selbst schützen, wo wir auf falschen spirituellen Dingen uns eingelassen haben. Dass wir einfach im Gebet daran denken und zurückkommen zu dir und auf nichts anderes, als nur auf dich uns einlassen, sodass wir ankommen, wo du uns hinbringen willst. Herr, in deinem Namen bete ich darum. Amen.